Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buchtipp sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir viel Freude und Inspiration. Audio ab! Die Wohnung des Herrn Thomas Kantors ist klein und eng. Im ersten Stock liegt vor allem die gute Stube, wo Cembalo und Klaviakord stehen. Hier übt Johann Sebastian Bach mit seinen Söhnen oder aber er macht Hausmusik. Noch mehr Beachtung verdient die kleine Stube nebenan. Sie ist schmal und hat nur ein Fenster, seine Komponierstube. Von hier sieht man auf die große Promenade, auf der an schönen Sommertagen die Leipziger auf- und abwandern und sich allen Klatsch der engeren und weiteren Heimat erzählen. Ja, und an Wintertagen, wie gerade einer war, sah man die Menschen mit dicken Mänteln und hochgeschlagenen Krägen über den Platz eilen. Die Kälte kletterte in ihre Kleider und daher haben sie wenig Laune und Lust, Muße zum Plaudern. Ein jeder eilt in die Nähe eines wärmenden Ofens. Johann Sebastian Bach steht am Fenster seiner Komponierstube und beobachtet die Buben aus der Thomasschule, die Thomaner. Sie toben auf dem Platz und realisieren eine wilde Schneeballschlacht. Die Schneebälle fliegen hin und her, die Buben jubeln und haben Freude. Und der eine oder andere Passant, der ebenfalls einen Schneeball abbekommt, schaut zunächst etwas ärgerlich und zornig und beim nächsten Blick amüsiert und lächelnd, da die Freude der Buben ansteckend ist. Ach, Kind sein, denkt Bach. Die Weihnachtszeit und Kinderaugen, gibt es etwas Schöneres? Bach hatte gerade die Gesangsstunde mit den Thomanern beendet. Der Musiksaal war schnell geleert, da die Buben nach diesem langen Sitzen endlich in Bewegung kommen wollten. Während der Thomaskantor sinnend dem Spielen der Buben und dem Tanzen der Schneeflocken zuschaute, lösten sich die herben Falten seines großen, viereckigen Gesichtes und der Ausdruck eines heiteren, freundlichen Behagens breitete sich mehr und mehr darüber aus. Johann Sebastian Bach greift zu den Notenblättern und seufzt. Er hat sich für heute den letzten Schliff am Weihnachtsoratorium vorgenommen. Zwar meinte er, dass die Komposition bereits abgeschlossen sei, doch so ganz entspricht das Werk noch nicht seinen Vorstellungen. Der Eingangschor, so murmelt er leise vor sich hin, darf mit mehr Pauken und Trompeten präsentiert werden. Oder sollte er doch lieber erst einen Schneespaziergang unternehmen und dann wieder an die Noten gehen? Nein, nun ist Disziplin gefragt. So denkt er sich, setzt sich ans Pult und beginnt zu schreiben. Er komponiert vorwiegend ohne Instrument und lässt die Töne aus seinem Kopf und Herz direkt auf das Papier fließen. Die Hauptaufgabe des Kantors von St. Thomae war die Aufführung von Kantaten an jedem Sonntagsgottesdienst, sodass Bach jährlich 59 Kantaten zu komponieren hatte. 5 Jahrgänge solcher Kantaten hatte Bach geschaffen, also 250. 1795, von denen heute noch ungefähr 190 existieren. Größere Werke als die Kantaten sind die Festoratorien, die Bach zu Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt komponierte. Ein sehr umfangreiches Werk ist das Weihnachtsoratorium. Es ist die Weihnachtsgeschichte, wie sie Matthäus und Lukas erzählen. Das Große daran ist, dass dieses Oratorium an allerlei alte volkstümliche Sitten anknüpft, so zum Beispiel an das Kindelwiegen oder an die Sitte, die Engelbotschaften von Knaben singen zu lassen, die im Engelgewand an verschiedenen Teilen der Kirche aufgestellt werden. Und last but not least, an die uralte kirchliche Hirtenpoesie. Es gibt wohl keinen Großen im Reich der Töne, über den so viel geschrieben wurde wie Johann Sebastian Bach. Wohl kein Name erscheint auf den kirchenmusikalischen Programmzetteln so häufig wie der seine. Ohne Bachs Werk wäre unser heutiges Musikleben vom Unterricht über die Hausmusik bis zum Konzert nicht vorstellbar. Er spricht mit seiner Musik zu den Hörenden, doch was wissen wir tatsächlich von ihm? Bachs Heimat ist Thüringen. Geboren 1685 in Eisenach als Sohn eines Stadtpfeifers, wuchs der Knabe Sebastian zunächst dort und nach dem frühen Tod der Eltern unter der Obhut des älteren Bruders auf. Er besuchte die Lateinschule, erhielt Klavier- und Orgelunterricht und als 15-Jähriger wanderte er nach Lüneburg, um als Michaelis-Schüler auch im Sopran des Kirchenchors mitzuwirken. Es folgten Wanderschaften nach Hamburg, Celle und Lübeck. Erste Anstellungen als Geiger in Weimar, Organist in Arnstadt und Mühlhausen fesselten ihn wieder an die thüringische Landschaft. Und mit der Übersiedelung nach Weimar als Kammermusiker und Hoforganist war der Abschluss der Wanderjahre erreicht. In dieser Zeit entstanden Bachs größte und berühmteste Orgelwerke. Es folgte sein Amt als Hofkapellmeister des Fürsten Leopold von Arnhalt-Köthen. Geistliche Musik wurde von Bach in Köthen nicht verlangt. Hier entstanden die meisten seiner Klavier- und Kammermusikwerke, wie zum Beispiel die Brandenburgischen Konzerte und die erste Hälfte des wohltemperierten Klavieres. Ende 1722 bewarb sich Bach um das Amt des Thomaskantors in Leipzig. Die beiden anderen Kandidaten Telemann und Graupner hatten das Amt bereits abgelehnt, sodass Bach seine neue Aufgabe im Juni 1723 antrat, nachdem er zuvor im März durch die Uraufführung seiner Johannespassion in Leipzig seine Qualifikation für das Kantorat unterstrichen hatte. Als Kantor in der Thomaskirche und Thomasschule war Bach gleichzeitig für das gesamte Musikleben Leipzigs verantwortlich. Er musste für den Rest seines Lebens nicht nur komponieren, sondern auch unterrichten und spielen und sich in bitteren Kämpfen mit seinen Vorgesetzten herumschlagen. Der Schulbehörde, der Universität und dem Magistrat der Stadt Leipzig. Neben all diesen Pflichten und Sorgen fand er jedoch auch Zeit für eine geradezu fieberhafte Kompositionstätigkeit. In Leipzig entstanden viele seiner bekanntesten Werke, wie zum Beispiel die Matthäuspassion, die H-Moll-Messe, das Weihnachtsoratorium und der zweite Band des wohltemperierten Klavieres. 37 Jahre war Bach Kantor der Thomasschule und städtischer Musikdirektor. Wobei sich Bach in Leipzig verkannt fühlte und ein Posten an einem anderen Ort blieb ihm versagt. Nach Dresden wäre Bach gerne gegangen, doch mit Planstellen sah es an der Elbe nicht gut aus. Bach blieb in Leipzig und wie zum Trotz begann er in seinem letzten Lebensjahrzehnt an einer riesigen Aufgabe zu arbeiten. Er ordnete sein Lebenswerk. Er brachte vieles, was er zuvor in unzähligen Variationen aufgeführt hatte, in eine Reinform und vervollständigte. Doch zurück zum Weihnachtsoratorium. Das Weihnachtsoratorium zählt heute zu den populärsten Bachschen Werken überhaupt. Es wurde 1734 vollendet und auch aufgeführt. Bach war damals in seinem 50. Lebensjahr. Im Weihnachtsoratorium erzählt ein als Evangelist bezeichneter Sänger die äußere Handlung, die aus den Anfangskapiteln des Lukas- und Matthäus-Evangeliums stammen und eine bunte und himmlische Vielfalt an Arien und Chorälen schmücken das Werk.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem.
Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, der Menschwerdung von Gottes Sohn, gehört von alters her zu den beliebtesten Hochfesten im Ablauf des Kirchenjahres. Seit dem frühen Mittelalter hat man das Weihnachtsfest musikalisch besonders reich und liebevoll ausgestaltet. Die volkstümlichen Lieder für dieses Fest, von denen mehrere bereits aus dem 12. Jahrhundert stammen, sind ungewöhnlich einprägsam und vielgestaltig. Und auch Johann Sebastian Bach hat als Thomaskantor zahlreiche Werke für das Weihnachtsfest komponiert, von denen das sogenannte Weihnachtsoratorium als eines der Spitzenwerke der Weltliteratur seit seiner Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert zu den am häufigsten aufgeführten Vokalwerken seiner Feder zählt. Der von Bach selbst herrührende Titel Oratorium ist eigentlich irreführend, denn zu einem Oratorium gehört biblische Handlung. Das Werk des Meisters enthält solche, aber eher nicht. Es besteht aus lyrischen Betrachtungen, die durch den im Rezitativ vorgetragenen Weihnachtsbericht aus Matthäus und Lukas zusammengehalten wird. Überdies wurde die Komposition unter Bach nie als Ganzes in einem, sondern in 6 Teilen, an den 3 Weihnachtsfeiertagen, an Neujahr, am Sonntag nach Neujahr und am Epiphanienfest aufgeführt. Demnach ist das Weihnachtsoratorium nichts anderes als die Sammlung von 6 Kantaten, die der Meister für die Weihnachtszeit des Jahres 1734 schuf und die sich nur darin von anderen weihnachtlichen und nachweihnachtlichen Kantaten unterscheidet, dass sie in demselben Geiste gedacht sind und zusammen den vollständigen Bericht der Geburt Jesu bringen. Der Plan einer solchen Kantatensammlung muss bei Bach schon im Jahr 1733 festgestanden haben. Es war die Zeit, wo er seinem Gesuch um Verleihung des Titels eines sächsisch-polnischen Hofkompositeurs durch eine Reihe von Gelegenheitskompositionen zu Ehren des Fürstenhauses einigen Nachdruck zu verleihen suchte. Dass diese Musik nach ihrer Aufführung nicht im Kasten vermodern dürfe, das stand für Johann Sebastian Bach von vornherein fest. Denn der feierlich-fröhliche Charakter der Chöre dieses Werkes passte schließlich am besten für Festmusiken zu Weihnachten. Die Kantate Nummer 1, die für den ersten Weihnachtsfesttag bestimmt war, wird mit Pauken und Trompeten tänzerisch beschwingt eröffnet. 5 Paukenschläge, die die Zuhörenden gleich einnehmen und deren volle Aufmerksamkeit erhalten. Es folgt die Ankündigung der Geburt Christi und die anfängliche einfache Melodie der Instrumente wandelt sich. Der Schlusschoral schließlich verkündet mit seinen Trompeten-Zwischenspielen prachtvoll die Geburt des Gottessohnes.
Thank you.
Die zweite Kantate, die für den zweiten Weihnachtsfesttag gedacht war, hat die Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten zum Inhalt. Anders als in allen anderen Teilen, in denen ein Chorsatz am Anfang steht, erklingt in dieser nächtlichen Szene eine reine Instrumentalmusik. Flöten und Streicher versinnbildlichen eine himmlische Engelsmusik und die Oboen eine volkstümliche Hirtenmusik. Die Oboen imitieren mit ihren schlichten Terzmelodien den Klang der Schalmei, die ein typisches Hirteninstrument ist. In dieser zweiten Kantate zeigt sich, dass Bach an der Entwicklung neuer Instrumente interessiert war. Er förderte zum Beispiel den Bau der Oboe d'Amore, die durch die tiefere A-Stimmung und den kugelartigen Schallbecher einen gedeckten, besonders süßen Klang aufweist. Der Schlusschoral »Wir singen dir in deinem Heer« greift den zänzerischen Rhythmus des Beginns dieser Kantate und die Melodie von »Vom Himmel hoch« auf. Durch die Instrumentierung der im Oktavabstand spielenden Flöten und Oboen macht dieser deutlich, dass sich himmlische und irdische Musik jetzt nicht mehr gegenübersteht, sondern zum gemeinsamen Gloria vereinen. Die dritte Kantate beschließt die eigentliche Geschichte der Weihnachtsnacht mit der Anbetung durch die Hirten im Stall zu Bethlehem. Der festliche Eingangschor mit voller instrumentaler Besetzung preist den Herrscher des Himmels, wobei nur indirekt auf das Weihnachtsgeschehen Bezug genommen wird. Nach dem Verschwinden der Engel machen sich die Hirten auf den Weg nach Bethlehem, indem sie sich gegenseitig auffordern: Lasset uns nun gehen. Die erste Hälfte des Weihnachtsoratoriums, also die dritte Kantate, schließt mit der Wiederholung des Eingangschores »Herrscher des Himmels«. Und auch durch die Rahmung der Tonart D-Dur der ersten und dritten Kantate gewinnen die Kantaten 1 bis 3 besondere Geschlossenheit. durch die andere Besetzung mit dem Hörnerklang und die dadurch resultierende Tonart F-Dur erhält die vierte Kantate des Weihnachtsoratoriums einen ganz eigenen Charakter. Und die Echo-Arie »Flößt mein Heiland« bildet Anlass zu einem unmittelbaren und tröstlichen Gespräch mit Jesus. In den Kantaten 5 und 6 steht der Besuch der Weisen aus dem Morgenland im Mittelpunkt. Die Anschläge von Herodes sind gescheitert, Gott ist Mensch geworden und hat die Hölle besiegt. Der feierliche Schlusschoral erinnert daran, dass Jesus Tod, Teufel, Sünd und Hölle überwunden hat. Dabei wird dieselbe Melodie wie im ersten Choral verwendet, was dem Gesamtwerk Geschlossenheit verleiht. Festlicher konnte Bach das Weihnachtsoratorium schwerlich ausklingen lassen. Beim Hören des Weihnachtsoratoriums hat man das Gefühl, in eine tiefe, elementare Schicht menschlicher Gedanken und Gefühle vorzudringen. nicht so sehr die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Konflikte des individuellen Lebens, wie zum Beispiel Leiden, Schuld und Liebe sind thematisiert, sondern vielmehr unsere Rolle in der Welt, unsere Beziehung zur Welt. Die klingende Botschaft des Lichts durchzieht das ganze Oratorium. Immer wieder ist vom Licht die Rede, das als Morgenlicht anbrechen und unsere Herzen durchleuchten soll. Sogar die Angst vor dem Sterben vermag ein lichtvolles C-Dur zu überwinden, in einer Arie, in der ein Echo wie aus einer anderen Welt immer wieder die Gewissheit gibt, dass wir das Sterben nicht scheuen müssen. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigy Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigy.io. A bientôt!